HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Dagmar Fulle. Zum ersten Mal seit 20 Jahren ist es dem Autobauer Opel wieder gelungen, Gewinne einzufahren. 859 Millionen Euro operativen Gewinn habe Opel gemacht, berichtet der Mutterkonzern. Und das liege auch an einem Sanierungsplan, den PSA der Tochter Opel auferlegt hat. PSA-Chef Carlos Tavares hat außerdem gesagt, die Marke mit dem Blitz könne noch zusätzliches Potenzial freimachen. Das ist erstmal positiv, aber wirft auch Fragen auf. HR-Inforeporter Roman Warschauer berichtet regelmäßig über die Entwicklung bei Opel. Wir haben ihn gefragt, ob Opel jetzt aus der Krise raus ist.
Also ich würde sagen, Opel hat damit einen ganz wichtigen Schritt gemacht, wirklich raus aus der Krise. Das war ja zentral, das war auch immer die Forderung von PSA, dass Opel möglichst schnell wieder in die Gewinnzone zurückkehren soll. Jetzt hat man wieder Raum zum Atmen und jetzt kann man sich auf die nächsten Schritte konzentrieren. Und das beinhaltet unter anderem, dass man eben nicht nur wieder pro verkauftem Auto einen Gewinn macht, sondern dass man auch wieder mehr Autos verkauft, beispielsweise in Deutschland, in Europa, aber auch, dass man zum Beispiel neue Märkte erschließt. Und da wurde ja jetzt auch angekündigt, dass Opel wieder nach Russland zurückkehrt nach einigen Jahren. Und das ist sicherlich ein ganz wichtiger Absatzmarkt für Opel.
Wie ist es denn zu diesem Erfolg gekommen, zu diesem Gewinn bei Opel?
Das ist so ein bisschen die Strategie von PSA. Die schauen zunächst einmal nur darauf, auf die Kostenseite, auf Profitabilität, und man hat sich wirklich ganz genau jeden Baustein bei Opel angeschaut, überall drunter geguckt, sind da ein paar Euro versteckt, kann man da noch was einsparen, beispielsweise im Einkauf, den hat man neu strukturiert, da hat man versucht, wirklich sehr viel günstiger davon zu kommen, auch mit den neuen Plattformen, auf die man jetzt setzt, die nicht mehr ganz so komplex sind wie die unter General Motors, dass man darüber Geld spart, aber beispielsweise auch bei den Personalkosten, also dass man einfach grundsätzlich die Kosten, die man hat, dass man die senkt.
Also hatte diese Entwicklung ja einen Preis, zum Beispiel Entlassungen oder eine starke Arbeitsverdichtung?
Bei den Personalkosten hat man Einsparungen getroffen. Rund 4.000 Leute sind heute weniger bei Opel beschäftigt. Da hat man verschiedene Maßnahmen ergriffen, Altersteilzeit, Vorruhestandsregelungen oder auch man hat einfach Geld in die Hand genommen, Abfindungen bezahlt und die Leute haben das Unternehmen freiwillig verlassen. Das kostet erst einmal Geld, aber am Ende hat man eben auch geringere Personalkosten. Also es ist auf Kosten vieler Mitarbeiter gegangen, aber möglicherweise haben sich damit auch einige gar nicht so schwer getan, denn viele gerade Fachleute, die finden natürlich auch relativ einfach in anderen Unternehmen Beschäftigung. Auch hier im Raum Rüsselsheim beispielsweise gibt es ja auch noch andere Unternehmen aus der Automobilbranche, beispielsweise Ingenieursdienstleister, die dort tätig sind.
Und was gibt es Neues zum Opel-Standort Rüsselsheim? Also da war ja zum Beispiel offen, wie es mit dem Entwicklungszentrum weitergeht.
Das Unternehmen will ja einen Teil dieses Entwicklungszentrums verkaufen, einfach weil sie sagen, es gibt eine Art Überkapazität oder es wird eine Überkapazität entstehen, dadurch, dass man einige Aufgaben für General Motors in Zukunft nicht mehr erledigen wird. Deswegen gibt es einen Überhang von ungefähr 2000 Mitarbeitern. Die will man loswerden, in Anführungszeichen, beziehungsweise da will man eben mit Cegular, einem französischen Ingenieursdienstleister, zusammenarbeiten, dass die diese 2000 Leute übernehmen und dann eben unter anderem für Opel Dienstleistungen machen, aber auch für dritte externe Auftraggeber. Das will das Unternehmen, das will aber die Arbeitnehmerseite nicht. Die wehrt sich dagegen, relativ stark protestiert. Am Ende wird sie es nicht verhindern können, sicherlich diesen Teilverkauf, aber sie versuchen eben das zu begleiten und fordern, dass zum Beispiel die Tarifverträge, die für Opel gelten, dass die dann auch für die Mitarbeiter bei Cegular gelten, also beispielsweise auch der Kündigungsschutz bis Mitte 2023.
Und stecken auch Chancen drin, wenn sich Opel öffnet und möglicherweise auch für andere Firmen, für andere Branchen produziert?
Das ist die Strategie dahinter, deswegen würde dann da auch nicht mehr Opel draufstehen, sondern eben Cegular, dass man dann auch beispielsweise für andere Autohersteller Arbeiten erledigen könnte oder tatsächlich auch für ganz andere Branchen, weil Cegular eben nicht nur Automobil macht, sondern auch Luft- und Raumfahrt oder beispielsweise aus der Energiewirtschaft, also ganz verschiedene Aufgaben erledigt. Und ein Aspekt ist auch das Werk an sich in Rüsselsheim, also da, wo die Autos in Rüsselsheim vom Band laufen, da hat man in letzter Zeit die Kapazitäten eher etwas runtergeschraubt. Und da sagen viele, es ist ein zweites Modell nötig. Das ist grundsätzlich auch angekündigt, dass das Werk dann wieder besser ausgelastet wird. Bisher fehlt aber die ganz konkrete Ankündigung. Und bei der Bilanzpressekonferenz hat PSA-Chef Tavares auch nochmal gesagt, dass alle Werke intern sozusagen in Konkurrenz stehen. Jeder muss möglichst profitabel sein und die neuen Aufträge für neue Modelle, die werden dann eben an die möglichst effizienten Werke vergeben. Das heißt auch nochmal eine Aufgabe für das Werk in Rüsselsheim, noch effizienter zu werden, noch besser zu werden und irgendwie noch möglicherweise Sparpotenzial zu heben.
Opel schreibt wieder schwarze Zahlen. Zu den Hintergründen und zur Frage, wie es weitergeht, Einschätzungen unseres Reporters Roman Warschauer. Peter Beuth, der hessische Minister für Inneres und Sport, war in den vergangenen Tagen häufig in den Schlagzeilen wegen der polizeilichen Maßnahmen während des Europa-League-Spiels der Frankfurter Eintracht letzten Donnerstag. Die ausgiebige Durchsuchung der Eintracht-Fankurve war von vielen als unverhältnismäßig kritisiert worden und hatte zu einer Eskalation im Verhältnis zwischen Polizei und Fans gesorgt. Nun hat Beuth eine Regierungserklärung vor dem hessischen Landtag gehalten. Sein Schwerpunkt lag zwar auf der polizeilichen Kriminalität, Statistik 2018, aber auch das Thema Eintracht Frankfurt spielte immer wieder eine Rolle.
Sicher leben und sich sicher fühlen. Erfolgreiche Sicherheitsbehörden in Hessen. So hat Innen- und Sportminister Peter Beuth seine Regierungserklärung genannt. Und er lobte die Arbeit der Sicherheitsbehörden im Jahre 2018 und auch seine eigene in den höchsten Tönen. Die Anzahl der Straftaten sei wieder gesunken. Die Kriminalitätsbelastung sei wieder gesunken. Genau wie die Jugendkriminalität, die Straßenkriminalität und die Gefahr, in Hessen Opfer einer Straftat zu werden. Die Aufklärungsquote sei mit 64,2%, der mit Abstand beste jemals registriert. Wert.
Das ist eine Bilanz, die sich sehen lassen kann und sie ist objektiv herausragend gut. Und dennoch werden wir in unseren Bemühungen nicht nachlassen. Wir wollen, dass Hessen noch sicherer wird und unsere Bürger bestmöglich geschützt werden, meine Damen und Herren.
Das sei auch in den Stadien erforderlich, sagte Beuth und verteidigte noch einmal die umstrittenen polizeilichen Maßnahmen am Donnerstag beim Europa-League-Spiel der Eintracht gegen Schachtar Donetsk im Frankfurter Stadion.
Es geht bei diesem Thema nicht um Eintracht Frankfurt. Es geht nicht um eine Auseinandersetzung zwischen Eintracht und mir. Es geht um die Sicherheit im und um unsere Stadien. Ich erwarte von jedem, dass die Prinzipien unseres Rechtsstaates respektiert werden und eine Fankurve ist kein rechtsfreier Raum, meine Damen und Herren. Erforderliche Maßnahmen, meine Damen und Herren, der Polizei sind in jedem Stadionblock zu akzeptieren.
Beuth hatte die umstrittenen polizeilichen Maßnahmen bereits am Freitag bei einer Pressekonferenz verteidigt und mit einer Äußerung von Eintracht-Präsident Peter Fischer begründet und so den Zorn vieler Fußballfans auf sich gezogen. Das warf ihm auch die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser vor.
Dass am Freitag der Innenminister hingeht und die Stimmung, die ohnehin schon aufgeheizt war zwischen Polizei und Eintracht, auch noch anheizt, meine Damen und Herren, ist eines Innenministers nicht würdig und war völlig falsch.
Scharfe Kritik dazu kam auch von Hermann Schaus, parlamentarischer Geschäftsführer und innenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke. Beuth habe dem Verhältnis Polizei und Fußballfans im ganzen Land schwersten Schaden zugefügt.
Sie behaupten, Sicherheit im Stadion und das Ansehen der Polizei bewahren zu müssen. Und dann gibt es nach völlig sinnlosen Razzien und wegen eines geschmacklosen Transparenz auch noch zwei Schwerverletzte und bundesweiten Hass auf Sie und die Polizei. Das können Sie, Herr Beuth, doch nicht als Erfolg und angemessen bezeichnen. Das ist doch genau das Gegenteil, meine Damen und Herren.
Sogar der grüne Koalitionspartner übte Kritik an der Eskalation des Streits zwischen Beuth und der Eintracht, wenn auch ohne den Minister ausdrücklich zu nennen. Eva Goldbach, Sprecherin für Innenpolitik.
Wir sehen hier vor allem eine Notwendigkeit, nämlich Abrüstung. Abrüstung in der Sprache, und zwar bei allen, die sich öffentlich äußern. Und wir sehen hier die Notwendigkeit der Deeskalation.
Es sei sehr erfreulich, dass die Polizei den Einsatz analysieren und umfangreich aufarbeiten wolle und dass Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill dem Eintracht-Vorstand Axel Hellmann ein klärendes Gespräch angeboten habe, so Goldbach. Sie hoffe sehr, dass die Frankfurter Eintracht das Gesprächsangebot annehme.
Zur Regierungserklärung des hessischen Innenministers Peter Beuth vor dem Landtag unsere landespolitische Korrespondentin Andrea Löffler. Und wir bleiben im hessischen Landtag. Wer kontrolliert eigentlich den Verfassungsschutz? Die Antwort auf diese berechtigte Frage, dafür gibt es parlamentarische Kontrollkommissionen. Und in Hessen ist das die Parlamentarische Kommission zur Kontrolle des Verfassungsschutzes, kurz PKV. Dieses Gremium unterliegt der Geheimhaltung. Die Abgeordneten des Landtags, die hineingewählt werden, erfahren oft Dinge, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. In der letzten Wahlperiode bestand die Kommission aus insgesamt 5 Abgeordneten von CDU, SPD und Grünen. Nach der Landtagswahl gab es Streit darüber, wie groß die Kommission in dieser Wahlperiode sein soll. Damit hat sich der Landtag nun befasst. Ich habe darüber gesprochen mit unserem landespolitischen Korrespondenten Christopher Plass und ich habe ihn gefragt, ob es denn ein konkretes Ergebnis gab.
Ja, es gibt eine Abstimmung, es gibt ein Ergebnis und die künftige PKV wird 7 Mitglieder stark sein und vorausgegangen ist, das hast du ja schon gesagt, im Grunde genommen ein Zahlenreigen. Da sind alle möglichen Zahlen gehandelt worden über die Frage, wie groß denn dieses Kontrollgremium sein soll. Die Regierung hatte mal 3 Mitglieder ins Gespräch gebracht, also möglichst restriktiv. 2 Mitglieder aus der Regierungskoalition und 1 Oppositionsmitglied, das war natürlich den anderen zu wenig. Dann wurde auch mal die Zahl 6 genannt oder auch gerade bei der Opposition in hohem Kurs die Zahl 9, weil man gesagt hat, wenn es 9 Mitglieder wären, dann wäre die Regierung natürlich vertreten, aber auch jede einzelne Oppositionsfraktion hätte dann eine Chance einzurücken. Und am Schluss gab es einen Vorschlag von Schwarz-Grün, 7 Mitglieder. Und das bedeutet wahrscheinlich im Endeffekt, dass Schwarz-Grün mit jeweils 2 Mitgliedern, also CDU und Grünen, eine Mehrheit in diesem Gremium hätte und dass vermutlich die SPD 2 weitere Mitglieder stellen wird und die FDP 1 Mitglied. Das scheint so das Szenario zu sein.
Heißt, die Linke ist nicht dabei und die AfD auch nicht. Die AfD ist ja neu im Landtag. Hat man auch deshalb so über die Zusammensetzung gerungen?
Ja, die AfD ist sicherlich, sagen wir mal, der Dreh- und Angelpunkt in dieser Debatte auch gewesen. Und es ist auch relativ deutlich gemacht worden, dass man die Alternative für Deutschland in diesem Kontrollgremium nicht haben will. Wir hören mal stellvertretend Holger Bellino, den parlamentarischen Geschäftsführer der CDU.
Wir wollen nicht jede Fraktion in dieser parlamentarischen Kontrollgremium Kommission vertreten haben. Das haben wir in den vergangenen Legislaturperioden immer wieder den Linken erklärt. Wir erklären es Ihnen auch gerne. Auch, denn für uns ist wichtig, dass wirklich kein Verdacht besteht bezüglich der Frage, ob man auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht oder nicht.
Und mit diesem 7er Vorschlag schlägt man gleich 2 Fliegen mit einer Klappe aus Sicht der Regierungskoalition. Sowohl die AfD und die Linke hätte dann quasi keine Chance, in dieses Gremium reinzurücken. Und Bellino hat ja gerade gesagt, auch die Linke wollen wir da eigentlich in diesem Kontrollausschuss nicht haben. Dagegen hat sehr deutlich Stellung bezogen der FDP-Abgeordnete Jürgen Lenders.
Wir werden das als Parlament aushalten, dass es hier Fraktionen gibt, deren Auffassung wir zutiefst ablehnen. Und doch werden wir es aushalten, sie in ein solches Gremium mit hineinzunehmen, wo der eine oder andere vielleicht denken mag, da gehört er nicht hin.
Ja, das ist die Streitfrage. Soll man alle Fraktionen und damit eben auch zweifelhafte Fraktionen mit in dieses Kontrollgremium des Verfassungsschutzes einnehmen oder nicht? Nun deutet alles darauf hin, dass AfD und vermutlich auch Linke draußen bleiben.
Jetzt könnte man ja auch sagen, so eine Kommission soll ein Abbild sein vom Landtag. Also was wäre denn so problematisch daran, wenn alle Fraktionen da vertreten wären?
Ja, das Argument gibt es natürlich, gerade von der Opposition. Das sollte ein Abbild sein. Da sagt die Regierung, nein, ausdrücklich ist das per Gesetz bestimmt. Das muss kein Abbild des Landtags sein. Und man weist natürlich darauf, du hast es ja auch gesagt in der Anmoderation, es ist ein geheimtagendes Gremium und es hat mit vielen geheimen Aspekten tatsächlich zu tun. Also ich würde mal ein Beispiel nennen, da kann man sich als Mitglied dieser Parlamentarischen Kontrollkommission auch darüber informieren, welche V-Leute beispielsweise wo im Einsatz sind. Und da gibt es natürlich eine bestimmte Befürchtung, gerade mit Blick auf die AfD, dass man das auch dann eventuell nach außen plaudern könnte. Das ist nur ein Argument. Insgesamt wird dort berichtet, was dort alles mit Blick auf Verfassungsschutz, feindliche Aktivitäten in Hessen, alles so läuft. Das erfahren die Abgeordneten. Darüber dürfen sie eigentlich nicht reden. Das erfahren wir von der Presse auch immer wieder, wie schwierig das ist, überhaupt Informationen zu bekommen. Aber die Gefahr wird zumindest gesehen, dass bestimmte Fraktionsmitglieder das nach außen plaudern können. Und deswegen will man dort einen Riegel vorschieben.
Der Hessische Landtag hat sich mit der Kommission zur Kontrolle des Verfassungsschutzes befasst und mit Fragen zu ihrer Neubesetzung. Dazu aus Wiesbaden, Christoph. Christopher Plass. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Dagmar Fulle.